zu unserem Podcast Inside Out und Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über ein vertieftes Kennenlernen, sage ich gleich noch mal mehr dazu. Und wir werden heute mal das erste Mal eine Sportanalogie aufmachen. Und bevor wir jetzt das Geheimnis lüften, vertieftes Kennenlernen, heute Morgen begrüße ich meinen neuen Kollegen Dominik, der seit ein paar Wochen bei uns ist. Und ich würde sagen, Dominik, nachdem mich Markus Zimmermann die meisten ja schon kennen aus dem Podcast, vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen, bevor wir unser heutiges Thema Ironman und Vorbereitung darauf, was hat das überhaupt mit Führung, mit Change, mit Organisation zu tun?
Ja, sehr schön. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin seit 2 Monaten jetzt, glaube ich, hier mit euch offiziell unterwegs. Ich kannte euch ja schon ein bisschen länger. Ich komme aus der Wirtschaftspsychologie, habe dann Master in Leadership gemacht und bin seit so ein paar Jährchen Change und Transformation schon auf dem Buckel. Ich glaube 7 oder 8 sogar schon. Sieben. Ich glaube, spannend an unserer Sportanalogie ist, dass wir nicht Fußball oder irgendeine Teamsportart genommen haben, sondern Triathlon uns mal angucken, beziehungsweise ein bisschen, was dahinter steht. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um den Sport selber, sondern eher, was man alles braucht, um so eine Langdistanz oder so einen ganzen Ironman zu machen. Mhm.
Wir werden mal schauen, wohin uns diese Folge treibt. Wir haben ja auch gesagt, es ist so ein kleines Experiment und es ist ja tatsächlich dann eine Mischung aus diesem angekündigten vertieften Kennenlernen, weil du ja ein paar persönliche Erfahrungen teilen wirst und ich werde mein Bestes geben, alle Infos aus dir rauszuholen und dass wir gemeinsam dann die Analogien herstellen. Ironman vielleicht, müsste man ja nochmal sagen, was ist ein Ironman überhaupt? Triathlon, Ironman gibt es vielleicht in anderer Fach- und Markensprache ja auch nochmal. Aber du hast es ja jetzt gemacht und wir werden darüber sprechen. Vielleicht sagst du nochmal kurz, worum geht es denn in einem Ironman?
Genau, also der Ironman ist erstmal nur der Name oder die Marke einer Veranstaltung. Der Sport dahinter ist Triathlon und dabei ist es die Langdistanz. Also wenn man vom klassischen Ironman spricht, so im Volksmund, dann ist das die Langdistanz. Die besteht aus 180 Kilometer Radfahren. Davor muss man 4 Kilometer schwimmen und danach muss man noch einen Marathon laufen, also von roundabout 42 Kilometern. Da gibt es verschiedene Veranstalter, die das machen. Auch Challenge Rot zum Beispiel ist auch eine sogenannte Ironman-Distanz. Ich habe das auch nicht mit Ironman gemacht, sondern so eine Challenge. Mhm. Die Distanzen sind aber immer die gleichen und dementsprechend der Vorbereitungsaufwand ist ein sehr ähnlicher. Der Ironman hat immer noch mal so ein bisschen mehr Prestige sozusagen, aber wenn es um die sportliche Challenge geht, dann kann man das machen, wo man möchte.
Ich würde gerne einsteigen mit der Frage, wie kamen wir überhaupt drauf, dieses Thema zu nehmen? Und ich glaube, das kann man ja auch teilen mit unseren Hörerinnen und Hörern. Du warst jetzt am Anfang ja nicht so super begeistert, weil du gesagt hast, ja, okay, das ist halt jetzt mein Projekt gewesen. Aber wir kamen doch ziemlich schnell auf ziemlich viele kleine Hinweise und Lessons learned, die auch für unser Thema Beratung, Change, Leadership eine Rolle spielen. Was wäre denn für dich so der wichtigste Transfer, vielleicht mal so ein bisschen als Teaser, zu dem Thema Führung, Leadership, Change Management, Organisationsentwicklung aus deinem Projekt? Ich mache jetzt da mal einen Ironman.
Ja, ich bin gar nicht so, ich habe lang gebraucht, überhaupt mich drauf einzulassen, weil ich gar kein Fan von so persönlicher Heldengeschichte erzählen oder sowas bin. Das war wirklich ein Projekt für mich und nicht für den Ruhm, weil ich gesagt habe, okay, das war für mich ganz lange auch einfach völlig unerreichbar, solche Distanzen zu machen. Naja, wie wir dann so angefangen haben, lief das gut und ich habe es auch geschafft, so viel vorweg. Tatsächlich kam es mir eine Kundenanfrage, die, weil ich das im Lebenslauf schon auch drinstehen habe, als Achievement sozusagen. Und die haben gesagt, das ist ja total spannend, noch nie gehört, nie gesehen. Kannst du daraus nicht eine Keynote machen? Und da war ich höchst nervös, weil das so ein bisschen zwar privat und das ist für mich und Sport ist schon ein Steckenpferd, aber es hat jetzt nie so Einfluss in mein berufliches Leben gehabt und auf einmal war das so eine Anfrage und dann haben wir angefangen darüber nachzudenken und haben festgestellt, eigentlich könnte man einen ganz schönen Transfer für was bedeutet das für Organisationen machen, weil es geht weniger um Fahrrad und technisch und wie schwimmt man richtig und so. zumindest bei so einem Vorhaben, was so, also das Event per se ist einfach aufwendig vorzubereiten. Und da ist man schnell in so Projektstrukturen. Also was muss man eigentlich alles bedenken? Was ist so ein Ziel? Was motiviert einen? Und so eine Vorbereitung geht auch nicht nur 2 Wochen, sondern man braucht ungefähr ein Jahr, um da halbwegs gut durchzukommen. Also nicht immer so an der Cut-off-Zeit. Also Cut-off-Zeiten sind, wie schnell man mindestens sein muss, um nicht disqualifiziert zu werden, wie schnell man da durchkommt. Und da kriegt das sehr schnell einen Projektcharakter mit allen Höhen und Tiefen, die man auch so in organisationalen Entwicklungen und Change-Projekten findet. Ja, ich glaube, da können wir uns heute auch ein bisschen durcharbeiten.
Wir haben ja im Vorgespräch ja auch überlegt, wie eignet sich das überhaupt für einen Podcast? Und je länger wir darüber gesprochen haben, desto klarer war ja, warum nicht? Ist auch eine gute Methode, dich kennenzulernen. Jetzt nochmal auf diese, weil du sagst, es ist ja eigentlich ein Projekt.
Ich glaube, man muss es so behandeln.
Ja, okay, man muss es so behandeln. Jetzt hast du ja da so ein Riesenziel, die erste Analogie, die mir einfällt, also in vielen Projekten, die wir mit Kunden haben oder mit denen gemeinsam bearbeiten, ist ja so, ja, wir haben jetzt mal, wie ich glaube, im letzten Podcast geteilt, wir haben jetzt so und so viele Firmen aufgekauft und jetzt müssen wir mal so einen kleinen Change-Prozess machen und jetzt integrieren wir mal alle möglichen Firmen und dann, ja, also da gibt's ein großes Ziel, ob man jetzt in neue Märkte geht, eine neue Technik einführt, wie auch immer. Was war denn für dich dann so mit dem Abstand, den du jetzt auch dazu hast, die Lessons learned bezogen auf Kundenprojekte, die du ja auch, wie du vorher sagtest, seit 6 oder 7 Jahren so begleitest?
Ja, ich glaube, so zusammenfassend kann man da sagen, also es braucht attraktive Ziele. Für mich war das so ein bisschen Ruhm und Ehre, weil ich war nie ein Ausdauersportler und dann hat man sowas, wo man sich sagt, wow, okay, so eine Ironman-Distanz ist was, wow. Das braucht's auch. Das wird oft vergessen, wenn große Projekte ausgerufen werden mit, wir machen jetzt dies und jenes, aber dass das Ziel auch motivierend sein muss und kein Selbstzweck ist, das vergisst man, gerade wenn es sich keine Prestigeobjekte oder Prestigeprojekte sind, die man da durchführt, sondern wo von den Leuten einfach viel abverlangt wird. Dann Umsetzung braucht Struktur. Man kann nicht einfach losrennen und sagen, naja, es wird schon werden. Das wird auf jeden Fall nicht werden. Also es scheitert früher oder später und dann hat man eine ganze Menge mehr Arbeit, wenn man sich rückwirkend strukturieren muss sozusagen. Was im Change auch klassisch ist, ist, dass es keinen linearen Fortschritt gibt. Also im Training ist das auch so. In der Vorbereitung ist es auch so. Es gibt Rückschläge, die man irgendwie verkraften muss, wo man viel, auch Selbstführung kommt dann da, Disziplin braucht, weiterzumachen und nicht auf halber Strecke ist irgendwie liegen zu lassen. Dann mit diesen Rückschlägen auch umzugehen, sich ein Umfeld zu bauen, was einen auch bei der Stange hält. Und so ganz, also die kleine Sachen, operative Dinge, wenn der Tag einfach kürzer wird durch viel Zeit, die man da investiert. Also bei mir war es meine Freundin, die mir da ganz viel geholfen hat, weil selbst sowas wie Kochen und Wäsche waschen einfach total schwierig wird, wenn man in diesen Peak-Zeiten 30, 40 Stunden die Woche, also reine Trainingszeit hat. Da ist noch nicht umziehen, duschen, eine kleine Dehnung, arbeiten. All die kleinen Dinge, die man halt, also es gibt keinen Alltag mehr, sondern es ist alles muss geplant werden. Und da braucht man wirklich jemanden, der einen da auch entlastet einfach, weil alleine wird das einfach sehr, sehr schwierig.
Neben dem, was deine Erfahrung auch mit dem eigenen Projektmanagement war, da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen. Wenn man mal nochmal ganz an den Anfang geht, könnte man ja schon die Frage stellen, auch darüber haben wir im Vorgespräch ja gesprochen, wo ich gesagt habe, naja, es ist ein Unterschied, ob ich 180 Kilometer Radl fahre oder mit dem Hollandrad das erste Mal 10 Kilometer hier in München zum Eisbach, wenn es heiß ist. Wie kamst du da überhaupt drauf? Also was ist der Reiz, das zu tun, Analogie, was könnte der Reiz sein, jetzt mal wirklich den großen Wurf in der Organisation zu starten?
Ja, also ich glaube, es kommt immer ganz stark darauf an, weil ich bin auch von 10 Kilometer mit dem Hollandrad sozusagen gekommen. Also so hat die Fahrradkarriere irgendwann mal begonnen. Und dann merkt man so nach und nach, okay, 20 Kilometer sind drin, 30 Kilometer sind drin. Und ich hatte, glaube ich, 2 Jahre, bevor ich den Ironman oder die Distanz mir angeschaut habe, da bin ich das erste Mal 100 Kilometer gefahren und das war für mich so ein, okay, wow, ab da ging es irgendwie auf, so, es gibt kein Limit mehr in Anführungszeichen, natürlich gibt es ein Limit, aber da war so, ach krass, 100 Kilometer war schon so eine Marke zu knacken und hab dann so sagen, okay, das ist tatsächlich möglich. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man gerade wenn man mit anderen das macht oder sich eine Fahrradgruppe sucht oder ein Team hat, den Aufsatzpunkt zu klären, wo sich auch die anderen befinden. Also ich habe auch Freunde, die sind ganz große Triathleten, mit denen war ich einmal Fahrrad fahren und dann nie wieder, weil die halt direkt so eine Tour rausgesucht haben, wo ich total am Ende war danach und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Mhm. Das heißt, für sich selber auch zu klären, okay, wo stehe ich, wo ist eigentlich gerade meine Wohlfühlzone und was ist dann so gerade drüber? Und dass man da anfängt und nicht, also nächste Woche Langdistanz. Das wird nie funktionieren.
Mhm. Also man kann doch sagen, du hast ein übergeordnetes großes Ziel gehabt, ein Motiv. Also ich bin jetzt schon so ein bisschen am Versuch, Brücken zu schlagen. Mhm. Und du hast ja jetzt schon ein paar Sachen, du hast von Stufen gesprochen, das erste Mal 100 Kilometer gefahren, dann dem angenähert. Auch hier wissen wir ja jetzt aus der Transformation oder aus dem Change Management, es geht eigentlich darum, die richtigen Arbeitspakete oder Häppchen zuzuschneiden oder zu definieren und dann in eine gute Reihenfolge zu bringen. Was mich nur interessieren würde jetzt, wenn wir drüber reden, attraktives Ziel oder was ist der Reiz dran? Wie bist du denn das angegangen? Ja? Also jetzt hast du das Commitment gehabt, ich will das machen und ich die ersten Erfolgserlebnisse und ich schaffe jetzt mal 100 Kilometer. Wie geht das dann weiter? Ja? Du hast vorher vom Projektplan gesprochen. Wie hast du das dann strukturiert? Und vielleicht auch da, was könnten wir lernen für so eine ganz klassische Change-Begleitung?
Mhm. Ja, also das Naheliegendste, das habe ich dann auch so gemacht, war ein Trainingsplan, zumindest mal einen Plan zu haben, okay, was ist das an Volumen, was da auf einen zukommt, nicht wissend, dass da daneben noch so ein paar andere Pläne zu machen sind. Also zum Beispiel, wie man sich versorgt und wie man isst, auch im Training. Also wenn man längere Zeit auf dem Fahrrad sitzt, dann ist, wie viel Zucker kann der Darm ist das durchsetzen und wie esse ich, wie versorge ich mich, wie viel trinke ich, mhm. gerade im heißen, im Sommer, wie viel Salz nehme ich zu mir, wie viel Koffein nehme ich zu mir. Also es braucht im Prinzip für alles einen Plan und auch da der Körper lernt, das besser zu machen. Also wie viel Zucker kann ich essen? Irgendwann kriegt man wirklich Magenprobleme und dann ist die Ausfahrt auch vorbei. Also da kamen irgendwie immer mehr Pläne dazu, von denen ich am Anfang gar nichts gewusst habe. Also ein bisschen offen für die Iteration muss man sein, wie im Change so auch. Also man hat am Anfang so einen Grundplan und sagt, okay, ich habe irgendwie ein Jahr zur Vorbereitung und da werde ich ungefähr so und so viel trainieren. Und dann stellt man so auf dem Weg dahin fest, wenn man sich auch ein bisschen damit beschäftigt und sagt, okay, gestern war es irgendwie super anstrengend und ich hatte nichts zu essen dabei. Ja, war irgendwie klar, das war doof. Da haben wir gelernt, okay, wir brauchen einen Plan für Nutrition. Dann setze ich den auf und kaufe dafür ein und so habe das dann immer dabei. Und so lernt man auch einfach währenddessen dazu mit so kleinen Fehlernchen, die man einfach macht. Man nimmt nur einmal zu wenig zu trinken mit sozusagen. Das ist dann ein sehr gutes Learning. Und genauso macht man das ja im besten Fall in Change-Projekten auch. Also man startet mit Leitplanken, mit einem halbwegs okayen Plan. Und man sagt, ja, da wird es Phasen geben, da ist mehr, in dem Fall Training oder Umsetzung oder Erarbeitung. Und dann gibt es Phasen, da ist wieder ein bisschen weniger. Und auf dem Weg werden wir lernen, was uns noch fehlt. Und die Offenheit, sich dafür zu behalten und nicht nach 6 Wochen zu sagen, ah, haben wir nicht geplant, das ist alles ganz schlecht, sondern es ist einfach Teil des Prozesses, sich einem Ziel zu nähern, ohne dass man vorher, jetzt die genaue Zielzeit wusste ich auch nicht. Ich wusste, ich will gut durchkommen, gesund durchkommen. Man tastet sich voran, weil es für mich halt auch unbekanntes Terrain ist. Und so geht es den meisten, die sich in Change begeben, ja auch. Mhm. Also wenn sie das alle können, würden, dann bräuchte es Beratung auch nicht.
Wir machen ja in unseren Podcast-Folgen immer wieder mal, vielleicht manchmal inflationär, weil es unsere Überzeugung ist, Werbung für das sogenannte psychodynamische Strukturcontainment, was ja heißt, wir bauen eine Struktur mit bestimmten Formaten, in einer bestimmten Abfolge, in einem bestimmten Rhythmus, jetzt auch für einen Change-Begleitungsprozess. Und in diesen Formaten, in dieser Struktur, an dieser Perlenschnur passieren halt bestimmte Dinge, ob Mitarbeitende mitnehmen, einbinden, beteiligen, was man da halt sonst so kennt. Was würdest du sagen, wie wichtig war in deinem Projekt diese Struktur und wie wichtig war die Kompetenz, die Struktur auch mal verlassen zu können?
Ja, also ich glaube, sie war wichtiger, als ich sie genommen habe. Gerade was so das auch mentale Gesundheit und Trainingsburnout und wie viel Spaß macht das Ganze eigentlich noch und wie sehr belaste ich auch mein soziales Umfeld. Vor allem hier nochmal großes Danke an die Freundin. Wie sehr belaste ich mein Umfeld damit, weil die Realität ist dann ja schon, dass Kochen ist so ein Beispiel, also bei der Frage, wer kocht heute, war sehr oft die Antwort, ja, ich nicht, weil ich gehe jetzt laufen. Mhm. Aber du warst doch gerade Fahrer. Ja, trotzdem, ich bin noch nicht fertig heute und dann bist du um 22 Uhr zu Hause und hast Mordshunger und natürlich ein bisschen Laune, weil langer Tag. Und da viel mehr drauf zu achten, das auch wieder einzufangen, in Anführungszeichen. Also sich trotzdem Zeit zu schaffen für Date Night oder Erfolge zu feiern und da das soziale Umfeld so ein bisschen mitzunehmen, gilt, glaube ich, auch für Projekte aller Art. Man kann nicht immer nur pushen und verlangen, sondern man muss sich wirklich Räume dafür schaffen. Und ich glaube, ich habe auch zu wenig gefragt, hey, wie geht's dir damit, dass ich gerade einfach viel nicht da bin? Das ist mit Sicherheit zu kurz gekommen. Das kann man eine Zeit lang machen und dann wird das irgendwann ein größeres Problem werden. Ich meine, ich hatte jetzt ein Jahr, wo das natürlich auch nicht die ganze Zeit so gelaufen ist, aber so in der Peakphase dann so 4 Monate oder sowas, wo das dann wirklich anstrengend ist. Und dann war aber klar, danach ist es vorbei. Also auch diese bewussten Pausen danach, sich zu schaffen, zu sagen, okay, wir haben ein Ziel, wir gehen dahin und dann wird es auch wieder weniger, ist wichtig. Teil 2, ich glaube, das braucht man, um mental gesund zu bleiben. In so Ernährungsplänen sind es ja so Cheat Days. Sollte man machen. Also lern die Regeln wie ein Profi und dann brichst du wie ein Künstler. Also wenn du merkst, okay, es macht einfach so gar keinen Spaß mehr und so hält man es nicht durch, skipp mal einen Samstag und mach was Schönes. Also und auch wenn es ein Fahrradfahrausflug ist, aber keine Uhr dabei, die trackt, kein Kilometerzähler, kein Tacho, sondern fahr einfach, in dem Fall ich mit der Freundin, ein bisschen durch den Wald und es geht nicht darum, irgendwie einen Puls zu halten oder sonst irgendwas, sondern einfach mehr schöne Dinge da einbauen, die einfach so das Mentale aufrechterhalten, weil man es schon schafft, sich selber in einen Trainingsburnout zu bringen und wie das mit Burnout ist. Man merkt es halt erst danach, wenn man dann merkt, okay, ich will mein Fahrrad gar nicht mehr angucken, weil ich da so viel Zeit drauf verbracht habe, dass es überhaupt gar keinen Spaß mehr macht. Und so versaut man sich's ja auch und das ist ein Change-Projekt ja auch so.
Das wäre ja jetzt auch, um jetzt mal für unseren Transfer nochmal zu überlegen, schon ein Werben dafür, genug Pausen einzuplanen, vielleicht mal lieber einmal zu viel nachzufragen, wie es den verschiedenen Zielgruppen da gerade geht. Also geht es nicht nur um Befindlichkeit, sondern wie nehmen die das wahr, was gerade passiert? Wie oft hat deine Freundin zu dir gesagt, du spinnst?
Oft. Sehr oft. Ja, es ist so ein schmaler Grat, wenn man natürlich selber dieses Ziel vor Augen hat und versucht in die Richtung, sich auch zu motivieren und Gas zu geben und schneller, höher, weiter, besser irgendwie da so hinterher zu sein. Und gleichzeitig hört man das und versucht irgendwie diesen Grat zu finden, auf dem man sich dann bewegt. Weil zu sagen, naja, dann trainiere ich heute halt mal nicht, das kann man auch nicht zu oft machen, weil natürlich dann kommt auch nichts mehr rum.
Also es ist ein Balanceakt.
Es ist wirklich ein Balanceakt, ja.
Jetzt haben wir ja drüber gesprochen, wie wichtig die Struktur ist. Man muss auch ein bisschen verrückt sein, habe ich verstanden. Auch das Umfeld muss verstehen, dass man da mal ein bisschen verrückt ist. Eine Frage an der Stelle, weil wir gerade über die Struktur nochmal gesprochen haben. Jetzt hast du ja den Triathlon gemacht. Du warst trainieren, aber wie groß war denn das System? Das ist ja wie in einem Change-Projekt auch. Also da gibt es sichtbare Akteure und es gibt viele unsichtbare. Es gibt die Herausforderung für den Change-Leader zu sagen, hier, ich muss mir natürlich auch selbst führen. Das machst du dann mit dem Trainingsplan oder wie du es gerade beschrieben hast. Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist das Team im Hintergrund, so in der Vorbereitung oder dann vielleicht auch an dem Wettkampftag?
Also man hatte auch mal so ein bisschen wie im Business die Entscheidung make or buy, weil allein was technisch, sag ich mal, für Fahrrad kann man schon viel Geld ausgeben und noch das letzte Zehntel rausholen. Ich bastel ganz gern, das heißt, diese ganze Fahrrad- und Bike-Fitting und lange Zeit auf diesem Fahrrad zu sitzen, macht halt auch was mit dem Körper, das heißt, es muss alles irgendwie stimmen. Auch für einen Nutrition-Plan kann man sich jemanden holen. Ich hatte ein recht kleines Team, also Freundin für mein Leben noch irgendwie führen können. Ich hatte einen besten Freund, der ist Personal Trainer. Das war sehr, sehr glücklich. Der hat mir auch sehr geholfen mit, wenn es an der Hüfte zwickt oder hier oder da. Ich hatte auch eine Verletzung zwischendrin, wie man da gut wieder sozusagen rauskommt. Und dann schon so Friends and Family in der Vorbereitung, die einem schon immer Zuspruch und da und oh, ja, ich weiß gerade hart und man ruft mal Papa an und sagt, ah, oh, ist irgendwie blöd. Also da sind viele, die, das sind gar nicht so irgendwie beschriebene Rollen vorher, wo ich sage, ja, ich brauche hier den und den rufe ich dann und dann an. Mhm. Sondern es ist, wenn es dann halt mal nicht läuft, dann hat man irgendwie Leute, die man anrufen kann oder die man sagen kann, hier, ich brauche mal jemanden zum Sprechen. Also wirklich mehr mental, weil das Training selber ist ja relativ straightforward. Also das, du musst Dinge tun. Mhm. Was schon hilft, ist gerade diese langen Fahrradsessions, sich eine Fahrradgruppe zu suchen, wo man ja jemanden hat, mit dem man einfach, dass man nicht alles alleine macht, aber den Großteil verbringt man schon alleine. Oder ich habe entschieden, das so zu machen, weil das für mich in meinen Tagesplanungen auch gut funktioniert hat. Man kann sich natürlich auch einen Triathlon-Verein suchen und da hingehen und mit denen das machen. Das geht natürlich auch. Ich habe das so ein bisschen... Für mich hat das so gut funktioniert, aber da muss man sich auch immer, glaube ich, selber tief in die Augen gucken und sich überlegen, okay, wie viel Support von außen brauche ich, damit das funktioniert.
Jetzt gibt es ja ein weiteres Thema, das heißt, ein Jahr Vorbereitung hast du vorhin so formuliert. Du hast ja schon angedeutet, dann wird man mal krank oder man verletzt sich. Jetzt ist es ja wie in jedem Veränderungsprozess, der hat ziemlich viele Höhen und Tiefen. Gibt es denn Dinge, wo du sagen würdest, da hast du für dich oder auch für deine Arbeit, für deine berufliche Rolle als Change-Begleiter was mitgenommen, wenn es darum geht, einerseits an dem Ziel von dem Projekt zum Beispiel dran zu bleiben und andererseits auch wahrzunehmen, okay, also es kann nicht immer nur bergauf gehen, es gibt auch Rückschläge, es gibt vielleicht Menschen oder Menschengruppen, die sagen, da bin ich jetzt gar nicht so einverstanden damit. Gibt es da Dinge, die du teilen kannst dazu?
Also ich glaube, eine Beobachtung, die man auch in Projekten viel findet, ist gerade so nach dem Kickoff, also nach den ersten 3 Wochen, wo alle so, ah, es geht los und diese Aufbruchsstimmung irgendwie durch ist, dass es ja schon, also dass investiert wird, Zeit investiert wird, Ressourcen werden investiert, dass es eigentlich bergauf geht, aber es fühlt sich so an, als ob es bergab geht. Weil im Training hat man Fatigue, also man ist erschöpft, die Trainingslast steigt und die Recovery versucht hinterherzukommen, aber man fühlt sich erstmal schlapper als vorher, bis man wieder in so eine Phase kommt, wo man weniger trainiert und dann die Recovery besser wird. Und das ist in Projekten halt leider auch so, und man vergisst es in diesen Phasen so leicht, dass gerade schon Fortschritt gemacht wird, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und da sich selber die Geduld beizubringen, zu sagen, ja, das fühlt sich gerade nach Trockenphase an oder nach, es geht nichts voran oder vielleicht ist es sogar ein kleiner Rückschlag, aber wenn wir es aufs Gesamtprojekt sehen, dann ist das eine nötige Phase, um danach wirklich besser dazustehen. Also gerade wenn man über eine Reorganisation nachdenkt, wo Teams und Beziehungen auseinandergerissen werden ja teilweise und man muss sich irgendwie neu sortieren und mit neuen Leuten und neuen Akteuren und neue Prozesse sich aneignen, dann wird auch das Business wird ja erstmal langsamer. Also Entscheidungen brauchen vielleicht länger, weil ich nochmal nachgucken muss und nachfragen muss und mit wem muss ich jetzt eigentlich. Und das fühlt sich nicht nach Fortschritt an, sondern es fühlt sich an, als ob man jetzt total Chaos und alles irgendwie doof. Dafür hat man 2 Monate später, wenn sich das so ein bisschen eingeschliffen hat, so das nächste Plateau, also es ist im Training, auch in der Organisation so ein Plateau erreicht und man sagt, ah, guck mal, aber jetzt, wo unsere neue Organisation, unser neues, was weiß ich, irgendein Kernprozess, oder, also es kann ja alles Mögliche sein, wirklich in Action ist, da fühlt sich das viel schneller an. Und das merkt man im Training auch. Dann hat man mal so eine Easy-Phase wieder, wo man recovert und dann kommt da so ein Berg, den man standardmäßig fährt und auf einmal merkst du, hey, super, da die Beine frisch wie nie und ich ziehe da hoch und man trackt ja natürlich alles und man ist irgendwie ein paar Sekunden schneller als je zuvor und stellt so einen persönlichen Rekord auf, so ein kleiner Win. Und da fühlt sich dann wieder super an. Und dann muss man aber auch da wissen, hey, das wird auch wieder, wenn die Last hochgeht, dann geht die Leistung erstmal runter, um es dann aufs nächste Plateau zu schaffen sozusagen. Also dieses Atmen sozusagen, auch an Motivation und wie sich das alles anfühlt, dass das nicht einfach nur immer schneller, sondern es kommt und geht.
Also was ich ja ganz interessant finde, es gibt ja schon sehr viele Analogien. Das erste ist ja letztlich, du hast eingangs ja ganz klar gesagt, es braucht sozusagen sowas wie eine Vision, oder so dieses übergeordnete Ziel und den Fokus. Und dann haben wir jetzt über Struktur gesprochen. Wie schaut der Projektplan aus jetzt in dem Fall, deiner, aber auch in der Organisation? Mit welchen Formaten oder mit welchem Rhythmus arbeite ich da? Dann hast du in der Vorbereitung ja einen schönen Satz formuliert, der heißt Trust the Process. Also neben der Zielstruktur brauche ich auch so ein Vertrauen in den Prozess, den ich da aufsetze. Ergänzend dazu, und jetzt sind wir ja da, wo wir an diesen Schnitt- oder Nahtstellen ja meistens arbeiten, wenn ich dann mit sozialen Systemen arbeite, muss ich damit rechnen, dass es Plateaus gibt, benutze mal deinen Ausdruck, wo sich was rütteln muss, wo ich mich vielleicht mal nochmal schütteln muss als Gruppe, als Führungsteam und wahrscheinlich mal aushalten, dass Lernen überhaupt stattfinden kann, muss ich dem Zeit geben, so würde ich das jetzt mal interpretieren. Also es gibt doch schon sehr viele, viele Ähnlichkeiten. Eines ist mir noch aufgefallen, es geht ja wahnsinnig viel um Zahlen, Daten, Fakten und Tracken. Das stellen wir ja auch nicht zu wenig oft in Organisationen fest, also dass es Ziele gibt und einen Fokus gibt für eine bestimmte Veränderung, aber man dann feststellt, oh, wir haben vielleicht den Prozess noch gar nicht, den wir dafür brauchen, oder wir können gar nicht auf die Zahlen, Daten, KPIs, was auch immer, aufsetzen. Wir müssen erstmal da Vorarbeit leisten. Auch wenn ich heute Morgen dir im Gespräch erzählt habe, naja, ich habe gerade einen Artikel gelesen, warum die Change-Kurve vielleicht doch nicht so relevant sein könnte, ist sie doch ein gutes Anschauungsmaterial, um zu sagen, es gibt da ein Auf und Ab. Über das haben wir ja jetzt schon gesprochen. Plateaus hast du erwähnt. Wie würdest du denn sagen, was ist der Transfer, die Lessons learned zu diesem Thema, wenn es mal nicht so gut läuft? Ja, Rückschläge passieren, du hast von Verletzungen gesprochen. Wie ging es da? Du hast das Wort mental benutzt. Jetzt, wir als psychodynamische Beratung sagen, na, wie war denn da die Psychodynamik? Was würdest du sagen, hast du daraus gelernt für dich?
Das eine ist ja so ein bisschen das Umfeld, was einen auch auffängt, aber das reicht ja nicht. Also es braucht schon also diesen Moment oder eine kontinuierliche Selbstführung, sich auch zu motivieren, wenn es gerade mal keinen Spaß macht. Also wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, es ist Winter, es ist kalt, man ist so ganz durchgeschwitzt auf seinem Radtrainer, was wirklich nicht viel Spaß macht, irgendwie abends noch in der Wohnung zu hocken und da 3 Stunden auf diesen Dingen abzureißen, und dann guckst du auf den Plan und der sagt so, und jetzt bitte noch einen Transition-Lauf von 1 Stunde, und draußen ist so -2 Grad Graupel, und da hat man nicht viel Spaß. Da hilft einem auch dann keiner, da kann ich nicht Papa anrufen und sagen, was mache ich denn jetzt? Dann sagt er, laufen gehen oder lass es. Aber verantwortlich ist man dann ja am Ende des Tages selber. Also das nimmt einem ja keiner ab, dass man sich dann da irgendwie motiviert. Und mir haben so einfach kleine Tricks auch geholfen, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe raus, aber ich laufe nur 1 Kilometer. Also ich mache nur einen und drehe wieder um. Dann ist es fürs Alibi gemacht und dann ist gut. Und wenn man den 1 Kilometer gelaufen ist, dann dreht man nicht um, sondern dann sagst du, ja, okay, jetzt bin ich schon hier, jetzt bin ich eh schon nass, jetzt können wir gerade auch. Dann machst du die 10 voll oder was, und dann ist auch okay. Also das sind so, wo man sich dann einfach selber ein bisschen austricksen muss, auch wenn man Dinge tun muss, die einem jetzt nicht so gut gefallen. Und da wird man auch besser drin.
Wie geht man da mit dem Thema Gesundheit und Resilienz um? Wir erleben ja das in diesen Veränderungsprozessen, dass da sehr viel gepusht wird und natürlich auch sehr viel in kurzer Zeit passieren muss. Und wir Menschen ja sowohl in der Gruppe als auch als Individuum ja bestimmte Grenzen haben. Ist es schwierig, dann die Struktur oder den Plan zu verlassen und zu sagen, ich muss auf meine eigene Gesundheit achten und vielleicht mal doch 3 Wochen aussetzen, oder?
Sehr schwer.
Sehr schwer.
Ja, weil man leidet ja schon auch in diesen Trainingssessions. Ich weiß nicht, wer mal Intervalle gemacht hat, aber das ist man leidet da schon richtig. Und wenn man sich dann vorstellt, okay, ich mache jetzt mal 2-3 Wochen nichts, weil ich irgendwie einen Oberschenkel habe, der zwickt, dann ist das halt für die Tonne. Also man rutscht schon auch in so eine Aufwandsrechtfertigung, dass man sagt, nee, ich habe da jetzt schon so viel reingesteckt, jetzt muss ich auch noch mehr reinstecken, obwohl man eigentlich weiß, okay, da leidet jetzt der Körper ein bisschen. Darum, ich habe das erst so auf, naja, nicht halber Strecke, aber nach Start mir festgelegt, also so Opt-out-Kriterien, also wann breche ich auch ab, sowohl Vorbereitung als auch Wettkampf. Für den Wettkampf wusste ich das, weil ich hatte so ein bisschen Knie, Läuferknie-Geschichten, bin vorher auch nie einen Marathon gelaufen, das war auch mein erster Marathon dann dort, weil in der Vorbereitung macht man das nicht. Mhm. Und dann war für mich schon irgendwann klar, okay, es ist Gesundheit über Schaffen. Also da gesund durchkommen ist wichtiger, weil ich will ja danach das nächste Projekt irgendwann mal auch angehen. Also mit einem Knorpelschaden da rauszukommen und zu sagen, ah ja, super, dass wir es gemacht haben, aber jetzt habe ich die nächsten 30 Jahre, kann ich nicht mehr laufen oder Fahrrad fahren oder wandern oder was auch immer. Mhm. Das war dann irgendwie keine Option. Im Eifer des Gefechts tendiert man dazu, das zu vergessen, weil, naja, es zwickt ein bisschen, aber ich gehe trotzdem. Man rechtfertigt sich das dann schon immer auch gut hin. Ja, da hilft es auch, wenn man jemanden hat, der einen daran erinnert. Wieder danke an die Freundin, die gesagt hat, hey, hast du nicht irgendwie, bist du sicher, dass du jetzt solltest? Und so, und so ein bisschen dieses, also Denken in Serien, also dass so ein Event nicht das erste und einzige und danach bin ich ja eh tot oder was auch immer, oder ich mache dann nie wieder was. Das ist es ja nicht und das ist es in Transformationsprojekten ja auch nicht, sondern die Organisation soll ja weiter bestehen. Also die wird wieder eine Transformation durchlaufen müssen, die wird wieder eine Reorg haben, die wird, die Leute müssen danach ja auch noch zusammenarbeiten. Also man kann nicht einfach nach uns die Sinnflut machen, so hart trainieren dahin, wie es geht, die beste Zeit abliefern und dann sagen, olé, also das funktioniert, klar funktioniert es, aber danach steht man halt sehr alleine und kaputt da. Und danach macht man das dann nicht nochmal. Also zu sagen, okay, ich habe ja mehr in meinem Leben vor, als jetzt diese Distanz zu schaffen. Das ist ja nur so ein Ding, was man mal macht. Und da einen Grad zu finden und sich nicht im, vor allem wenn es läuft und wenn man eigentlich Lust hat und motiviert ist, dann sich trotzdem einzubremsen und zu sagen, ja, mein Kopf hat jetzt Lust, aber das Team Körper hat jetzt gerade braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder Zeit. Da wirklich gut drauf zu hören, ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das fällt Führungskräften auch schwierig, weil die sind da meistens der Kopf und sagen, los geht's. Mhm. Und das Team muss es aber leisten, also die Beine in dem Fall. Mhm. Und die sind halt, das sind halt, ja, Sehnen und Knochen und Zeug, was ich auch erst umstellen muss. Also das passt so eigentlich ganz gut. Und das geht nicht in einer Woche, sondern Bindegewebe baut langsamer um als Muskeln. Und das ist in Organisationen, was das Bindegewebe da ist, also Teamstrukturen und die ganze Dynamik von Gruppen, das braucht mehr Zeit, bis es sich umstellt, als einfach nur eine Folie mit schönen Dingen drauf und einem Chef, der es einpeitscht. Also da muss man einfach gut hinhören.
Bevor wir zum Schluss kommen und ich die berühmte Frage nach dem Bild, das du dir an die Wand hängen würdest, stelle, würde mich schon nochmal interessieren, jetzt, das ist ja wie mit jedem Veränderungsprozess. Man geht da durch, dann lernt man viel und dann macht man den nächsten Veränderungsprozess. In den meisten Fällen, wo wir unterwegs sind, laufen dann vielleicht noch mehrere Change-Projekte gleichzeitig oder so ein Stück weit phasenversetzt. Mit dem Wissen, das du heute hast, was wäre vielleicht so der eine Ratschlag einmal an den Triathlon- oder Ironman-Novizen oder Novizin, die sowas jetzt vorhat? Und was wäre der Rat an das Business, was man beherzigen sollte?
An jeden, der das vorhat, unbedingt machen. Der letzte Kilometer ist der schönste. Da fällt nämlich wirklich alles ab. Und man, also Stolz und Demut dann, wenn man merkt, okay, alles hat durchgehalten. Man befindet sich auf dem letzten Kilometer des Zieleinlaufs und geht da über die Ziellinie. Es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, was auch wirklich bleibt und trägt. Das ist schon was, auf das man, glaube ich, stolz sein kann. Das kann ich jedem empfehlen. Meine Sportart nutzt es aber auch nicht. Das war für mich auch so ein One-Off. Was gebe ich da mit als großes Learning? Also Vorbereitung ist alles. Es ist nicht getan mit irgendwie der großen Rede oder dem großen Hauruck, sondern es sind es braucht Zeit, es braucht viel, viel, viel Vorbereitung und das meiste davon ist leider unsichtbar. Und dafür einen Blick zu entwickeln, wer eigentlich überall an diesen ganzen kleinen Schrauben dreht, ist unfassbar wichtig und da auch eine Wertschätzung immer mitzutragen oder mitzudenken, kann einem wirklich das Projekt retten. Also es sind die kleinsten Stellschrauben sozusagen, die das nachher zum Erfolg führen oder nicht. Mein Bild ist so ein bisschen so ein großer, so ein Schoner, der so mit dieser ganzen Takelage, der so am Kai liegt, weil dann die irgendwie das Fahren durch den Sturm, das gelingt ja auch nur, wenn du alle Seile geprüft hast, wenn du Verpflegung dabei hast, wenn die Crew gut zusammenarbeitet. Sonst kannst du das schönste Schiff haben oder das beste Fahrrad. Wenn alles andere drumherum irgendwie nix ist, dann wird das untergehen, es wird sinken. Und so dieses lange am Kai stehen und dieses darauf warten, dass es dann endlich in See sticht, das ist mein Bild, weil es ist dann auch so schnell vorbei. Es ist dann eigentlich nur ein Tag, wo alles irgendwie zusammenkommt, aber dieses lange da stehen und packen und Crew anheuern und so.
Trainieren. Ich habe heute gelernt, dass mir bestimmt noch viele Fragen an dich einfallen. Ist ja schön, weil du jetzt bist du als neuer Kollege ja auch verfügbar. Und wenn man gemeinsame Reisezeiten hat, kann man ja da nochmal einen Deep Dive machen. Also vielen Dank an dich auch für deine Offenheit. Ich finde auch hier gut, dass du den Schritt gegangen bist und gesagt hast, ja okay, ich lasse mir jetzt mal darauf ein, diese persönliche Story zu erzählen. Vielleicht hat es ja auch zum vertieften Kennenlernen, wie ich eingangs gesagt habe, beigetragen. Was das nächste Projekt ist, das fragen wir in irgendeinem nächsten Podcast.
Es gibt Überlegungen, ja.
Danke auch nach draußen fürs Zuhören. Danke an dich für das schöne Gespräch. Wie immer freuen wir uns über Feedback auf den bekannten Kanälen. Und bis zum nächsten Mal.